sondern wie eine normale Wegwerfrakete dann im Ozean aufgeschlagen. Am 22. Juni der Start von 9 Satelliten an Bord einer Yinli-1-Trägerrakete von einem Schiff im Ostchinesischen Meer. Es handelte sich um Erdbeobachtungssatelliten und Ionosphärenforschungssatelliten, die hier in den Weltraum gelangten. Am 23. Juli der Start von Tianlian 206 an Bord einer Changzheng 3B-Trägerrakete in Xichang in China. Es handelt sich hierbei um einen weiteren Datenrelais-Satelliten, der unter anderem für Verbindung zur Raumstation CSS Tiangong genutzt wird. Am 23. Juli 5 Satelliten an Bord einer Lijian-1-Trägerrakete in Yuquan in China. Es handelt sich um 5 Technologie- und Erdbeobachtungssatelliten. Am 25. Juli wieder ein Starlink-Start an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 24 Satelliten. Am 29. Juli ein weiterer Datenrelais-Satellit in China an Bord einer Changzheng 7A-Trägerrakete in Wenchang. Tianlian 301, hierbei handelt es sich um den ersten Satelliten der dritten Generation dieser Datenrelais-Satelliten. Am 30. Juli an Bord einer Changzheng 6A in Taiwan in China TJSW 27A und B. Offiziell sind das 2 Kommunikationstestsatelliten, vermutlich sind es jedoch militärisch genutzte Satelliten. Und am 30.07. der letzte Start des Monats an Bord einer Falcon-Trägerrakete in Cape Canaveral, die Mission NROL-95. Das heißt, es handelt sich um eine Aufklärungsmission der militärischen Aufklärungsbehörde NRO, vermutlich ist es ein militärischer Ozeanüberwachungssatellit der NOSS-Serie, der dann auch die Bezeichnung USA 619 erhielt. Das waren alle Starts des Monats Juli 2026.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Fellenberg vom Essener Raumfahrtinformationsdienst für diese Übersicht. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Mit dem astronautischen Tagebuch sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Raumfahrtjournal-Ausgabe angekommen. Eine Meldung habe ich, die nicht besonders schön ist, nämlich der japanische Astronaut Toyohiro Akiyama, 1942 geboren, starb am 26. August 2026. Akiyama absolvierte einen Raumflug zur Raumstation Mir mit Soyuz TM-11 im Dezember 1990 für 9 Tage. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Tschüss und wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder, wenn wir zu den Sternen reisen, sagt Detlef Höhner.
Radio frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute beginnen wir eine Reise. Eine wirklich vielseitige, unglaubliche Reise durch die unendlichen Gefilde des weiten Weltalls. Wir reisen zu einem ganz bestimmten Ort durch Raum und Zeit und erreichen hier und jetzt irgendwann die Gestade des Planeten der Affen. Denn genau darum wird es in den nächsten Ausgaben gehen. Wir hören Soundtracks aus dieser Filmreihe, die über die Jahrzehnte hinweg extrem vielseitig und vielfältig auch versucht hat, das eigentliche Thema, das eigentliche Konzept des ursprünglichen Romans, auf dem das alles basiert, zu interpretieren, neu zu inszenieren, neu zu erzählen. Und dabei sind sehr viele, sehr unterschiedliche Filme, auch was die Qualität und die Rezeption angeht, sehr unterschiedliche Filme entstanden. Aber im Großen und Ganzen ist diese Filmreihe doch sehr faszinierend und bietet auch sehr viele unterschiedliche, tolle Musiken und Komponisten, die sich daran versucht haben. Zunächst mal der erste Teil oder der älteste Teil dieser Reihe ist von 1968 und der neueste Teil von 2024 und genau diese große Spanne von Jahrzehnten wird auch macht sich durchaus auch in der Produktion, in der Ästhetik, im Aussehen und überhaupt generell, wie sich diese Filme anfühlen, bemerkbar. Und das ist wirklich tatsächlich total spannend, vor allem wenn man eben die Anfänge dieser Reihe anguckt und dann im Vergleich dazu schaut, wie sie jetzt aussehen heute. Das ist wirklich krass. Also, wir fangen an mit dem ersten Teil. 1968 ist der, wie gesagt, erschienen, basiert auf dem Roman des französischen Autors Pierre Bouilh. Und Regie führt hier Franklin J. Schaffner. Das ist ein ziemlich bekannter amerikanischer Filmemacher gewesen, der vor allem in den 60er und 70ern wirklich tolle Filme gemacht hat. Zu den bekanntesten zählt wahrscheinlich Papillon oder auch Patton. Und das muss man eben auch sagen, ich glaube, der erfolgreichste war auf jeden Fall Der Planet der Affen. Von darstellerischer Seite, und da sind sehr viele Menschen mit dabei, die wir hier heute einfach nicht kennen, weil es schon einfach sehr, sehr lange her ist. Und das waren Schauspieler, die damals in den 60ern, amerikanische Schauspieler, die damals in den 60ern durchaus bekannt waren, dem amerikanischen Publikum. Hierzulande kannte man aber, glaube ich, allerhöchstens Charlton Heston, der hier die Hauptrolle spielt. Den kannte man deshalb, weil er eben schon sehr prominente Auftritte in solchen Monumentalfilmen wie Die Zehn Gebote oder Ben Hur hatte. Und nach Der Planet der Affen hat er sozusagen nochmal eine zweite Karriere gestartet in solchen dystopischen Science-Fiction-Action-Filmen. Da ist sowas wie Soylent Green zu erwähnen und natürlich Der Omega-Mann. Erwähnen möchte ich noch Rhody McDowell. Das ist eine Schauspielerin, die hier im ersten Teil auch eine sozusagen die weibliche Hauptrolle spielt. Das ist insofern, die kennen wir hier heute, glaube ich, gar nicht mehr. Und das ist insofern bemerkenswert, dass sie diese Rolle noch einige Jahre dann weitergespielt hat in den Fortsetzungen, über die wir natürlich auch Schritt für Schritt sprechen. Ganz kurz zur Story, die dürfte größtenteils bekannt sein, aber ich mag es gerne nochmal, das wirklich zu erzählen von Anfang an, damit man weiß, wo sozusagen die Ursprünge liegen. Es handelt sich um einen Science-Fiction-Film und es fängt damit an, dass ein Raumschiff von der Erde in der damaligen Gegenwart der späten 60er, Anfang 70er Jahre unterwegs war. Und der Astronaut Taylor ist der Einzige, der noch wach ist. Alle anderen sind in so einer Art Kryo-Schlaf-Kapsel. Und er spricht noch einen letzten Funkspruch oder einen letzten Tagebucheintrag, spricht er ein, bevor er sich dann auch zur Ruhe begibt. Er sinniert dann darüber, ob denn der Planet, so wie er ihn kennt, überhaupt noch existiert, wenn er zurückkommt. Denn der Physik entsprechend ist es wohl so, dass wenn ein Raumschiff mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, die Zeit für ihn anders vergeht als auf der Erde. Und er fragt sich, was passiert da unten auf der Erde? Führt ihr immer noch Krieg? Tötet ihr euch immer noch gegenseitig? Was ist das für ein Platz? Was könnte das für ein Ort sein, wenn er zurückkehrt? Und mit diesen Gedanken im Kopf geht er eben dann auch in die Kapsel und versetzt sich in künstlichen Tiefschlaf. Und wir wachen auf, oder er wacht auf, dann als das Raumschiff abstürzt. Es gibt eine Bruchlandung auf offensichtlich einem fremden Planeten. Und es beginnt ein sehr spannendes, ein sehr intensives Survival-Drama. Das heißt, wir beobachten diese drei Leute, die durch eine sehr karge, durch eine Wüstenei wandern und festzustellen versuchen, wo sie eigentlich sind und das aber natürlich nicht so richtig hinkriegen. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass offensichtlich das Jahr 4000 nach ihrer Zeitrechnung herrscht. Also sie sind sehr weit in der Zukunft und sehr weit weg von zu Hause. Und dann kommen sie an eine Art Oase, da ist ein See und da gibt's Grün und dort waschen sie sich und baden und freuen sich ihres Lebens. Und plötzlich kommen dort menschenähnliche Wesen, die sehen aus wie Menschen, ein bisschen verwildert und so, reden aber nicht und die scheinen vor etwas zu fliehen. Und was das ist, das sieht man dann auch gleich. Es sind nämlich Affen. Und zwar sehr große, Affen in Kleidung bzw. in Rüstung, die auf Pferden reiten und mit Gewehren schießen, und die machen Jagd auf die Menschen. Und ganz offensichtlich sind die drei Astronauten von der Erde auf einem fremden Planeten gelandet, der von Affen beherrscht wird. Das war ein ganz schön heißes Konzept damals, und ich glaube, alle waren wild darauf, da irgendwie mehr draus zu machen, und Hollywood hat es dann irgendwann getan und eben den Roman verfilmt, und ich glaube, die Verblüffung unter den Zuschauern, denn damals war wirklich sehr groß, die Verblüffung darüber, dass eben diese Rolle zwischen Affe und Mensch umgedreht ist, dass der Mensch sozusagen erlebt, wie es ist, die niedere Spezies zu sein. Das ist nämlich das Spannende an diesem Film, auch, dass er einerseits ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch Gesellschaftskritik und ganz viel Philosophisches damit reinpackt, und dabei entstehen dann eben so schräge, skurrile, absurde Momente, wie zum Beispiel in die Gerichtsverhandlung. Das ist sozusagen das Bild dafür, dass diese Affen hochkultiviert sind und eine Art Gerichtsverhandlung, Tribunal halten gegen Taylor. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Mysterien, die auf dem Planet der Affen dort aufgemacht werden. Zum Beispiel gibt es eine verbotene Zone, und Taylor sagt natürlich, naja, da muss ich hin. Ich muss ja herausfinden, wo ich hier bin und was hier überhaupt los ist und so. Und da gibt es dann ein großes Geheimnis, einen großen Twist, und ich glaube, es ist einer der berühmtesten Twists der gesamten Filmgeschichte, die ich jetzt hier an dieser Stelle, jetzt in diesem Moment noch nicht spoilere. Es kann sein, dass das später nochmal passiert. Wir hören in die Musik rein, denn darum geht's ja hier eigentlich. Denn die stammt von einem meiner Lieblingskomponisten, der heute leider nicht mehr lebt, nämlich Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith ist ein Komponist, der sehr, sehr große Fußspuren hinterlassen hat in der Filmwelt, vor allem in Hollywood. Wir kennen Jerry Goldsmith, glaube ich, vor allem als Komponist für Star Trek. Er hat also das berühmte Next Generation Star Trek Theme, was auch immer als Thema für die Filme und auch für die Serie mit Patrick Stewart dann benutzt wurde, komponiert, hat für 5 Star Trek Kinofilme die Soundtracks gemacht, hat aber auch sehr viel mehr gemacht, zum Beispiel für Paul Verhoeven den Soundtrack zu Basic Instinct oder Total Recall. Und Alien sei hier noch zu erwähnen, der erste Alien-Film von Ridley Scott, der wurde von Jerry Goldsmith gescored und weist am ehesten noch Ähnlichkeiten zu dem auf, was wir jetzt hier gleich hören werden. Er hat hier kein klassisches Leitmotiv, keine klassischen Melodien, keine Harmonien in dem Sinne, sondern das alles klingt sehr experimentell bzw. avantgardistisch, und das war Ende der 60er Jahre eigentlich die normale Herangehensweise, was die Filmmusik bei Science-Fiction oder bei Horrorfilmen anging. Das merkt man ja auch an solchen Filmen wie 2001 von Stanley Kubrick, der keine eigene komponierte Musik, aber eben diese zeitgenössische, avantgardistische Zwölftonmusik verwendet hat. Und Jerry Goldsmith macht hier etwas sehr Klassisches. Er kommentiert im Grunde alles. Also jedes Ding, jede Szene, jede Aktion im Film verursacht irgendeine Reaktion in der Musik. Und so hört sich das dann auch alles ziemlich chaotisch an, wenn man nur den Soundtrack hört. Und wie gesagt, es fehlt an eingängigen Melodien. Es ist die pure Atmosphäre, und das macht es gleichzeitig anstrengend, aber auch irgendwie sehr faszinierend und gibt dem Film einfach eine ganz besondere Stimmung, die ohne die Musik anders funktionieren würde. Wir hören jetzt mal rein, wie gesagt, in den Soundtrack zu Planet der Affen oder Planet of the Apes aus dem Jahr 1968, komponiert von Jerry Goldsmith.
Thank you. Thank you. Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack auf Radio Frei. Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir sind auf dem Planet der Affen gelandet, haben heute angefangen, in die Soundtracks dieser Filmreihe reinzuhören und dementsprechend gerade in der ersten Hälfte in den Soundtrack zum allerersten Planet der Affen Film aus dem Jahr 1968 reingehört. Und machen jetzt weiter, denn es war irgendwie gewünscht und gehofft, aber doch irgendwie eine kleine Überraschung, dass der Film doch sehr erfolgreich war. Und zwar so erfolgreich, dass man sich gedacht hat, wir legen sofort eine Fortsetzung nach. Und unglaubliche 2 Jahre später, das war für damalige Verhältnisse wirklich, wirklich sehr, sehr schnell, hat man bereits einen zweiten Teil herausgebracht. 1970 kam Beneath the Planet of the Apes, ein saugeiler Titel, wie ich sagen muss, und wesentlich besser als der deutsche Titel Rückkehr zum Planet der Affen. 1970, wie gesagt, kam der dann bereits in die Kinos. Und zeigt noch einmal Charlton Heston in seiner Rolle als Taylor. Und wir haben James Franciscus als Brand. Das ist ein Action-Schauspieler, damals in den USA, vor allem für Fernsehen und auch einige Kinofilme. Black Tiger sei da zum Beispiel zu erwähnen. Durchaus bekannt. Jodie McDowell ist natürlich auch wieder mit dabei als Affendame Syra. Und der Film bietet eine ganz klassische Fortsetzung, so wie das heutzutage total üblich ist. Das heißt, eine Mischung aus bekannten Elementen trifft auf neue Ideen, die Story in eine neue, gänzlich ungeahnte Richtung vorantreiben. Und es fängt erstmal damit an, dass wieder ein Raumschiff abstürzt und 2 Astronauten herausklettern. Einer von denen heißt Brand und sein Captain stirbt kurz danach. Also er schafft es noch, ihn aus dem Raumschiff zu holen, und dann verstirbt der leider. Und Brand sieht sich in der gleichen Situation wie 2 Jahre zuvor Taylor, dass er auf einem fremden, ungastlichen Planeten ist, und alles, was sie darüber wissen, ist, dass Taylor hier auch irgendwo verschollen ist. Das ist nämlich tatsächlich das, was ich als klassische Fortsetzung, als Fortsetzungselement hier sehe, dass also die Ereignisse, die wir im ersten Film beobachten, haben eben Konsequenzen, nämlich zum Beispiel die, dass auf der Erde ein weiteres Raumschiff hinterhergeschickt wird, um zu gucken, was ist denn aus Taylor geworden. Und der findet ziemlich schnell heraus, was hier los ist. Er trifft also auf andere Menschen, auf eine menschliche Frau, die wir im ersten Teil auch schon kennengelernt haben, die eine bekannte Freundin, Liebste, wie auch immer, von Taylor ist. Die beiden treffen aufeinander, und sie hat seine Marke, die Erkennungsmarke von Taylor mit dabei, und Brand erkennt das und gerät aber erstmal in die Affenstadt und kann hier beobachten, wie eine Gruppe von Gorillas, die ja für die Militärhierarchie bei den Affen dort zuständig ist, sagen, hier die Menschen, die hier noch auf dem Planeten rumlaufen, das ist nicht cool, was die machen, wir greifen die jetzt mal an und vernichten die, und dazu müssen wir aber in die verbotene Zone, und da wollen ganz viele von den Gorillas vor allem nicht hin, denn alle Gorillas, die in die verbotene Zone gereist sind, sind wahnsinnig geworden oder krank geworden. Diese Gegend scheint also irgendwie verstrahlt zu sein, und dann gibt es da so große Feuerwände, die plötzlich hochschießen, wenn man weiterreist und so weiter. Also die Gorillas wollen da schon irgendwie hin, aber so richtig trauen sie sich nicht. Und Brand trifft zufällig auf Cornelius und Syra, das sind die 2 Affenwissenschaftler, die wir im ersten Teil schon kennengelernt haben, die auch Freunde von Taylor sind, und die helfen jetzt auch Brand und sagen, ja, wir wissen auch nicht, wo Taylor ist, aber wir können dir auf einer Karte zeigen, wo er ist, wo er hingereist ist, und dann macht sich Brand sozusagen auf den Weg dorthin. Und Wir sehen auch Taylor zwischendurch mal wieder und der ist inzwischen auf andere Menschen gestoßen, die eben weit in der verbotenen Zone leben und die sich so weit entwickelt haben, dass sie mittlerweile telepathische Fähigkeiten haben, die sie auch als Waffe einsetzen können. Das heißt, diese Feuerwände, das sind eigentlich nur Illusionen und was sie stattdessen machen, ist, sie gehen in den Verstand der Wesen rein, die da eben näher kommen und machen die wahnsinnig. Und da sind die Gorillas, die halt offensichtlich ein bisschen dumm sind, total gut geeignet für und die können aber auch andere Affen und vor allem auch Menschen beeinflussen. Und das ist noch nicht das Schrägste. Das Schrägste ist die ist das Element, was, also es gibt dort eine Art Gott oder die verehren sektenmäßig ein bestimmtes Ding und dieser Gott ist für sie eine Atombombe. Da steht mitten in so einem Riesen, in so einer Höhle, so eine riesige Atombombe, die auch noch scharf ist grundsätzlich, also in der Lage ist zu explodieren und die vergöttern die und das ist wirklich schräg. Und das, da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei dem, was ich meinte, dass das in gänzlich ungeahnte Richtung geht. Das fand ich auch jetzt beim erneuten Schauen als Kind damals schon alles immer ganz schön merkwürdig, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und jetzt als erwachsener Mensch fand ich das auch alles ganz schön schräg und es endet auch ziemlich, ziemlich krass, ohne dass ich da jetzt zu viel verrate. Was man hier in diesem Film schon merkt, ist, dass es nicht mehr ganz so viel Sorgfalt und nicht mehr ganz so viel Aufwand in die, vor allem ins Make-up, in die Kostüme geflossen ist. Das war im ersten Teil tatsächlich noch ziemlich verblüffend. Das wirkt alles recht echt noch, auch wenn man sieht, dass es Menschen in Kostümen sind natürlich, aber so wie sich die Masken bewegen, auch beim Sprechen, die Münder und die Augen und die Mimik ist durchaus erkennbar. Das lässt hier jetzt im zweiten Teil schon ein bisschen zu wünschen übrig. Man sieht schon, dass da gerade in so Massenszenen, dass da ein bisschen gespart wurde. Die große Stärke dieser Filme ist ja eigentlich, sind ja eigentlich immer so die Affen gewesen. Wie sehen die aus? Wie lebensecht sind die? Wirkt das zu künstlich oder nicht? Und das merkt man in diesem zweiten Teil, finde ich, dann doch schon ein bisschen. Die Musik ist von einem Komponisten, den wir hier auch schon bestens kennen, nämlich Leonard Rosenmann oder Leonard Rosenman. Der hat zum Beispiel den Soundtrack zu dem Herr der Ringe Kinofilm aus dem Jahr 1971 komponiert, damals von Ralph Bakshi, unter der Regie von Ralph Bakshi. Und da hat Leonard Rosenman die Musik gemacht. Außerdem hat Rosenman auch hier, so ähnlich wie Jerry Goldsmith, für Star Trek Musik gemacht, nämlich für Star Trek 4, The Voyage Home. Das ist der lustige mit den Buckelwalen. Und und hier hat er jetzt im Grunde das Konzept, das musikalische Konzept von Jerry Goldsmith, ziemlich gut übersetzt in seinen eigenen Stil. Das heißt, wir haben hier auch wieder einen sehr stark kommentierenden, avantgardistischen Soundtrack, sehr viele Geräusche, sehr viele Misstöne auch, sehr viele Disharmonien, aber ganz bewusst. Und was Rosenmann hier auch schon macht, der ja eigentlich einen sehr, sehr, sehr klassischen Stil prägt und sich sehr, sehr konservativ sozusagen an diese Rezeptur immer gehalten hat, der macht hier Experimente mit Sounds. Es sind auch Synthesizer zu hören, durchaus elektronische Geräusche und Verzerrer. Also er legt auf zum Beispiel Streicher oder Blasinstrumente so einen Gitarrenverzerrer, so hört sich das ein bisschen an und das ergibt tatsächlich sehr verblüffende akustische Resultate. Das hat mich sehr überrascht, das klingt cool. Ansonsten ist der Soundtrack auch generell recht anstrengend zu hören, aber es hat nochmal so eine andere Nuance, es klingt alles ein bisschen voller, das Orchester wird mehr genutzt für eben diese sehr morbide, absurde Stimmung, die dieser Film am Ende, vor allem im letzten Drittel, dann auffährt. Und das gelingt dem Soundtrack wieder mal sehr gut, diese Stimmung und Atmosphäre zu verstärken. Also, wir hören jetzt mal rein in den Score zu Beneath the Planet of the Apes oder Rückkehr zum Planeten der Affen aus dem Jahr 1970, komponiert von Leonard Rosenman.